Scheiße. Sagte mein Gesprächspartner. Und ich sagte, pah, da, du hast aber einen Wortschatz für einen katholischen Religionslehrer. Er sagte, ja, scheiße. Ich sagte, ja, wieso redest du so? Er sagte, morgen muss ich reden über die Auferstehung. Ich sagte, und? Er sagte, ich glaube nicht mehr dran. Als Kind glaubte ich an die Auferstehung. Dann ging ich auf die Uni und die Theologen haben mir meinen Glauben genommen. Glaubst du an die Auferstehung? An die leibliche Auferstehung Jesu Christi. Seit dem 9. Jahrhundert bekennen abendländische Christen ja etwas, was sie nennen apostolische Glaubensbekenntnis. Es kann nicht apostolisch sein, wenn es im 9. Jahrhundert erst eingeführt wurde, aber bekennen sich zu Wahrheiten der Bibel, an die ich auch glaube, unter anderem. Ich glaube an Jesus Christus, seinen einzigen Sohn, unseren Herrn. Er ist am dritten Tage wieder erstanden von den Toten. Sind das für dich leere Worte oder Worte, die du beim Kirchengang hin und wieder sagst, eine Gewohnheit, oder bedeutet das etwas? Ist das eine Wirklichkeit, auf der dein Leben gegründet ist? Die Auferstehung des Herrn Jesus gehört zum Herzen des Christentums. Zusammen mit der Kreuzigung, sie bildet das Herzstück des Christentums. Mehr als 100 Mal im Neuen Testament wird die Auferstehung Jesu Christi erwähnt. Und jede apostolische Predigt, jede Predigt einer Apostel, die uns überliefert wurde, hat die Auferstehung Jesu Christi zum Thema. Stell dir das vor. Jede einzige apostolische Predigt hat als Thema die Auferstehung des Herrn Jesus. Zu Beginn heute Abend möchte ich sagen, was der historische christliche Glaube mit Auferstehung nicht meint. Wir reden heute Abend nicht über die Unsterblichkeit der Seele, dass wir weiterleben irgendwie. Einmal in Club 2, in einer Club 2 Sendung redete ein namhafter Theologe, ich habe seinen Namen vergessen, über die Auferstehung. Und er sagte, es ist nicht so entscheidend, ob Jesus wirklich körperlich auferstand. Die moralischen Inhalte, die vermittelt werden von Jungfrauengeburt und Auferstehung, das ist das Wesentliche. Nicht so wichtig, ob es tatsächlich stattfand. Reaktion eines Bekannten von mir auf diese gescheite Rede war folgendes. Er sagte es mir bei einer Hochzeit, er sagte, Fred, früher habe ich geglaubt und jetzt bin ich nicht mehr sicher. Ich habe den Herrn Professor so-und-so und den Herrn Doktor so-und-so und du weißt von ihm. Und sie sagen, es ist nicht so entscheidend, ob das stattfand oder nicht. Was soll ich glauben? Ich sagte, mein einziger Glaube, den ich jetzt habe, ich bin ein gläubiger Bayer, sagte er. Ich glaube, dass du eine guten Leberkreis, einen guten Simmel dazu gehört. Und das ist mein Glaube. Ich war erschüttert, als dieser Mann, dieser erwachsene Mann, mir einen fremden Mann seine Unsicherheit in sein Leben ankündigte, wegen den unüberlegten, boshaften Aussagen von gottlosen Menschen, die bezahlt werden, etwas zu vertreten, die sie selbst verdrehen. Das glaube ich nicht, liebe Leute. Ich rede nicht hier über das Weiterleben des Einflusses des Herrn Jesus in dem Wesen der Kirche oder in ihre Zeremonien oder in ihre Lehre. Ich rede nicht, dass Jesus Gedächtnis überliefert durch die Zeit, lebte weiter und wurde ein entscheidender Impuls für Idealisten über die Jahrtausende. Ich rede nicht heute Abend über Seelenwanderung oder Reinkarnation, obwohl diese Ideen in unseren Ländern seit den 60er Jahren auch populär sind, gibt es keinen stichhaltigen Beweis für diese Idee. Ich rede auch nicht über Wiederbelebung. Ich habe viele Menschen wiederbelebt persönlich. Die Rede ist nicht davon. Wir reden nicht davon, ob die Auferstehung eine Wirklichkeit für diejenigen wird, die dran glauben. Nach dem Motto, ja, wenn du es glaubst, dann für dich ist Jesus auferstanden, aber für mich nicht. Du hast deinen Donnerstagabend hoffentlich nicht geopfert, so einen Chaos zu hören. Wirklich nicht. Was die historische Kirche, was der historische Glaube meint mit Auferstehung, ist ein Geschichtsereignis in Raum und Zeit. Er erstand aus dem Tod oder er vermoderte und wurde zu Staub oder gefressen von Mäusen und Würmern. Es ist wahr oder unwahr, es ist alles oder nichts. Und so verstehe ich die Heilige Schrift, so will ich versuchen, sie heute Abend zu erklären. Eines aber ist nie in Frage gestellt worden. Bei Dämmerung am Sonntagmorgen war das Grab leer. Nur drei Erklärungsversuche setzen sich ernsthaft mit dem leeren Grab auseinander. Bloß drei mögliche Erklärungen gibt es für das leere Grab. Das erste ist die Wiederbelebungstheorie. Darüber reden wir kurz. Dann die Diebstahltheorie. Das heißt, die Jünger kamen und stahlen den Leichnam. Drittens, die leibliche Auferstehung Jesu Christi in Raum und Zeit. Matthäus hat sich nicht mit dem erstgenannten Erklärungsversuch beschäftigen können. Denn die Wiederbelebungstheorie entstand erst im Jahr etwa 1600 durch einen Italiener namens Venturini. Aber diese Erklärungsversuch werden wir doch kurz zuerst unter die Lupe nehmen und dann lesen wir Matthäus und wir sehen, was er sagt zu der Auferstehung. Die Wiederbelebungstheorie lautet etwa folgendes. Es handelt sich um einen Scheintod. Jesus ist ohnmächtig geworden wegen seiner vielen Leiden. Man legte ihn in die kühle Gruft. Das Temperatur und der Geruch der Spezereien haben ihn irgendwie wieder zu sich gebracht. Er kam zu sich, er ging zu seinen Jüngern zurück. Einige Mal erschien er ihnen und dann verkroch er irgendwo und starb. Und sie schrieben von ihren Erlebnissen, die sie mit ihm gemacht hatten in dieser Zeit nach seiner Wiederbelebung. Aber diese Theorie stellt sich dem Beweismaterial nicht, denn Jesus wurde ausgepeitscht. Mit einem Schlaginstrument, mit Lederriemen, mit Bleikugel am Ende. Es hat das Fleisch tatsächlich zerfetzt. Sein Rücken war eine einzige Wunde, wie ich zitierte letzte Woche Professor Waldstein von der Universität in Salzburg sagt, dass diese Auspeitschung häufig mit tödlichen Ausgang öfters tödlichen Ausgangs hatte. Dann wurde er gekreuzigt mit eisernen Nägeln und um sicherzustellen, dass er tatsächlich tot war, haben die Römer ihn mit einem Speer durchbohrt. Es floss Blut und Wasser. Sie haben ein großes Blutgefäß getroffen. Und dann, diese Theorie ignoriert das römische Recht, denn die Soldaten waren unter dem Todesurteil selbst, bis sie eine Leiche lieferten. Wenn sie römisches Recht nicht vollzogen hätten an den Kriminellen, dann wären sie selbst drangekommen mit seiner Strafe. Pilatus erkundigte sich bei dem römischen Hauptmann, bei dem Leiter des Henkerteams, und er gab ihm eine Todesbestätigung, bevor Pilatus den Leichnam des Herrn auslieferte an Josef, den Ratsherr. Das jüdische Begräbnis musste man auch in Betracht ziehen. Das Totengewand hat üblicherweise etwa 50 Kilo Spezereien in Tüchern umwickelt, und Jesus war ein regelrechter Mumie. Man hat ihn umwickelt mit leinenen Tüchern. Und dann wurde die Tür der Gruft zur Gruft mit einem riesigen Stein verschlossen. Und dann, wie wir wissen von unserem Text heute Abend, die jüdische Führung machte Pilatus auf die Vorhersage des Herrn aufmerksam. Der Herr hatte nämlich prophezeit, dass er nicht nur gekreuzigt würde, sondern dass er 3 Tage danach auferstehen würde. Und so Pilatus gab ihnen eine Wache. Es waren 1 Dutzend Soldaten, um das Grab zu bewachen. Die Wiederbelebungstheorie scheitert an all diesen Einzelheiten. Wie soll er wiederbelebt werden von der Kühle der Gruft? Sich aus den Tüchern irgendwie befreien? Den riesigen Stein selbst als Verletzte wegwälzen? An die Soldaten vorbeischleichen? Nach Jerusalem zurück, und dann mehr als 100 Kilometer musste er reisen, um seine Jünger zu begegnen in Galiläa. Und dort seine Jünger zu überzeugen, dass er über den Tod triumphierte. Freunde, wären wir gekreuzigt, würden wir nie wieder gehen, geschweige 100 Kilometer. Lesen wir heute Abend Matthäus Evangelium und schauen, was ihr dazu sagt. Beginnen wir in Kapitel 12. Ihr habt hoffentlich ein braunes neues Testament auf eurer Sessel gefunden. Wenn nicht, dann das ist das Unangenehme, auf dem du jetzt sitzt. Das Buch ist für dich persönlich gemeint. Jeder soll eins nach Hause mitnehmen können, um selber sich ein Bild von diesem Buch zu machen. Dieses Jahr ist übrigens Jahr der Bibel. Alle christlichen Kirchen haben sich zusammengeschlossen in diese Projekte und haben dieses Jahr zum Jahr der Bibel, zum Jahr der Bibel erklärt. Es wäre ein gutes Jahr zu beginnen, zu lesen Gottes heilige Wort. Wir lesen in Matthäus zunächst Kapitel 12, ein paar Verse, Vers 38, das wird Seite 16 sein. In diesen braunen Neuen Testamenten sind die Seitenangaben unüblicherweise hier in der Mitte, oben in der Mitte des Buches. Matthäus Kapitel 12, Vers 38. Dann antwortete Jesus einige der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen: Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas des Propheten. Denn gleich wie Jonah 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Hier redet er zu seinen Gegnern, seinen Feinden. Und ihnen sagt er geradeaus, dass er 3 Tage lang in der Gruft liegen würde. Kapitel 16, Vers 21. Nach dem großen Bekenntnis des heiligen Apostel Petrus: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, sagt er in Vers 21, von der Zeit an begann Jesus, seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten, den hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet am 3. Tag auferweckt werden müsse. Kapitel 17, Vers 22. Als sie sich aber in Galiläa aufhielten, sprach Jesus zu ihnen: Der Sohn des Menschen wird überliefert werden in der Menschen Hände. Und sie werden ihn töten. Und am dritten Tag wird er auferweckt werden. Und sie wurden sehr betrübt. Wir könnten hier andere Stellen aus dem Matthäus-Evangelium hinzufügen. Eines ist aber deutlich, er hat seinen Tod, und wichtiger noch für unsere Betrachtung, seine Auferstehung 3 Tage danach deutlich vorhergesagt. Kapitel 27 jetzt zum Schluss. Wir lesen ab Vers 55. Und wir werden hier bemerken, dass Matthäus, im Gegensatz zu den anderen 3 Evangelisten, Erlebnisse betont. Nicht so sehr Erlebnisse von gläubigen Zeugen des Herrn Jesus, sondern Erlebnisse von ungläubigen Gegnern. Augenzeugen seiner Auferstehung und wie sie umgehen mit dem, was sie erleben und was ihnen berichtet wird. Im Vordergrund stehen die Sicherheitsvorkehrungen der Behörde, die Gruftwächter und ihre Machenschaften mit ihren Auftraggebern. Der glanzvolle Engel lädt uns ein: Komm her, seht die Städte, wo der Herr gelegen hat. Und so das wird unser Thema sein heute Abend, die bewachte Gruft. Und die Einladung des Engels: Kommt her. Seht die Städte, wo der Herr gelegen hat. Verschaffen wir uns einen Überblick und dann kommen wir zur Sache. Wir lesen einige Verse jeweils und sagen etwas Kurzes dazu. Das ist Seite 42. Es sahen aber dort viele Frauen von fern zu, die Jesus von Galiläa nachgefolgt waren und ihm gedient hatten. Unter ihnen waren Maria Magdalene und Maria des Jakobus und Josefs Mutter und die Mutter der Söhne des Zebedäus, das ist die Mutter von Johannes dem Apostel und Jakobus dem Apostel. Die Berichterstattung beginnt am Fuß des Kreuzes, die Frauen, die ihm aus Galiläa nachgefolgt waren, die ihm gedient hatten, waren dort beim Abschied des Herrn von dieser Welt. Frauen aus Galiläa, die Zeugen unter dem im Schatten des Kreuzes. Was soll das? Wieso ist das angeführt? Ja, vielleicht aus 2 Gründen. Frauen in ihrer hingebungsvollen Tätigkeit für ihre Verstorbenen. Ich wohne nicht weit weg vom Ortsfriedhof. Sie gehen öfters an mich vorbei. Sie tragen ihre Blumen. Sie tragen ihr Werkzeug, sind unterwegs, ihr liebevollen Dienst zu erweisen an ihre Verstorbenen. Es ist interessant, dass in dieser Geschichte, in allen 4 Evangeliumsberichten, Frauen sehr, sehr prominent sind. Aber zweitens, die Jünger des Herrn waren großteils nicht vorhanden. Sie waren zerstreut wie Schafe, deren Hirten getötet wurden. Und so die ersten Augenzeugen der Auferstehung waren Frauen. Wieso ist das? Eine Frage an uns Männer. Liest du die Bibel, liest du die Kirchengeschichte, beobachtest du heute, wie ist es so, dass, wenn es geht um eine Beziehung mit Gott, wenn es geht um eine Suche nach der Wahrheit und eine Bereitschaft, sich danach zu richten, dass die Frauen immer vorne dran sind. Und dann lesen wir Vers 57 bis 61, wenn wir Licht haben. Als es aber Abend geworden war, kam ein reicher Mann von Arimathäa mit Namen Josef, der auch ein Jünger Jesu war. Dieser ging hin zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Da befahl Pilatus, den Leib zu übergeben, und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein reines Leinentuch und legte ihn in seine neue Gruft, die er in den Felsen ausgehauen hatte. Und er wälzte einen großen Stein an die Tür der Gruft und ging hinweg. Es waren aber dort Maria Magdalene und die anderen Maria, die dem Grab gegenüber saßen. Josef von Arimathäa, ein Ratsherr, Nationalrat in Jerusalem. Matthäus nennt ihn einen reichen Mann, in Anlehnung nach der Art von Matthäus an den alttestamentlichen Propheten. Denn mehr als sieben Jahrhunderten vorher hatte der Prophet Jesaja die Leidensgeschichte des Herrn eindrücklichst geschildert in seinem Buch. Und dort sagte er, man teilte ihm sein Grab bei den Gottlosen zu. Aber mit einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod. Schon 7 Jahrhunderte vorher stand es fest, dass er zur Grabe getragen würde von einem reichen Mann, obwohl man in Regelfall einen Gekreuzigten in Hinnomtal geschmissen hätte, von den Füchsen und Geiern gefressen zu werden. Als Nationalrat hatte dieser Mann Zugang zum Statthalter, um überhaupt um die Leiche unseres Herrn zu beten. Markus fügt hinzu, dass Pilatus sich erkundigte bei dem zuständigen Hauptmann der Todessquad und hat herausgefunden, dass Jesus tatsächlich gestorben war, bevor er ihm Josef anvertraute. Josef ging dann, wie der Text sagt, zusammen mit den Galiläerinnen. Sie wickelten den Herrn in den Grabtuch ein und begruben ihn. Matthäus lädt uns ein, wie der Engel, herzukommen, um die Stätte zu sehen, wo der Herr gelegen hatte. Irgendwie heute Abend auch unser eigenes Bild zu machen von der Situation. Wir lesen in den nächsten Versen, am nächsten Tag aber, als der Rußtag folgte, versammelten sich die hohen Priester, und Pharisäer bei Pilatus und sprachen: Herr, wir haben uns erinnert, dass dieser Verführer sagte, dass er noch, als er noch lebte, nach 3 Tagen stehe ich wieder auf. So befiehl nun, dass das Grab gesichert werde bis zum 3. Tag, damit nicht seine Jünger kommen, ihn stehlen und dem Volk sagen, er ist von den Toten auferstanden. Und die letzte Verführung wird ärger sein als die erste. Pilatus sprach zu ihnen: Ihr sollt eine Wache haben. Geht hin, sichere es, so gut ihr könnt. Sie aber gingen hin und sicherten, und nachdem sie den Stein versiegelt hatten, das Grab mit der Wache. Kommt hier und macht euch ein Bild von den Sicherheitsvorkehrungen, die sie getroffen haben. Es war eine neue, unbewohnte Gruft. Das heißt nichts anderes, als dass es ein Grab war, nicht für eine Person, sondern wahrscheinlich für eine Familie. Es war unbewohnt. Das heißt, es hat Platz zumindest für 2 Personen. Und das heißt, dass wenn Matthäus sagt, dass ein großer Stein über das Tor der Gruft gewälzt wurde, dass er nicht übertrieben hat. Das war wirklich ein großes Loch, wo man Leute hineintragen konnte in eine Hülle, wo einige Leichen Platz hatten. Das war kein bloßer Kanaldeckel. Vorgestern habe ich mit einem Kanaldeckel zu tun gehabt. Ich habe gemeint, ich kriege das Ding nie ab. Mein Freund, das war nichts im Vergleich mit diesem riesigen Stein, was ausgehauen war und irgendwie in eine Rinne gestellt wurde, was bergab in die Öffnung der Gruft gegangen ist. und diese Gruft aus einer Felsbank ausgehauen. Irgendwie die ganze Sicherheit, Vorkehrungen leicht gemacht für die Römer. Niemand konnte leicht an diesen Leichnam heran. Sicherheitsmaßnahmen. Für die religiöse Führer war die Frage der leiblichen Auferstehung todernst. Die Voraussage des Herrn hatten sie immer noch in ihren Ohren ringen. Offenbar hatten sie die Äußerungen des Herrn mehr Bedeutung beigemessen als seine eigenen Jünger. Denn in der Zeit, wo die Jünger in versteckt waren, ihre ganze Hoffnungen geschmettert und ohne Hoffnung, dass sie einmal auferstehen würden, die religiösen Führer trafen Vorkehrungen, um seine Auferstehung oder vermeintliche Auferstehung zu widerstehen. In ihrer Eigenschaft als Regierungsräte bekamen sie eine Wache, 12 bis 16 Soldaten von Pilatus. Sie hatten die Aufgabe, die Gruft zu sichern. Das ist eine eigenartige Sache, nicht wahr? Wenn Soldaten gestellt werden in einem Friedhof, auf das die Insassen nichts anstellen, wirklich war wahrscheinlich das einzige Mal, wo das passiert ist, um eine Auferstehung zu verhindern. Aber hier waren sie, bewaffnete, hochtrainierte Soldaten des römischen Heeres, um einen Friedhof zu bewachen. Jetzt malt Matthäus uns zwei Versionen der Auferstehung vor Augen. Ganz anders schildert er die Situation. Kein Widerspruch ist hier. Aber aus einem ganz anderen Blickwinkel schildert er die Auferstehung. Ich habe öfters über die Auferstehung geredet, aber nie von Matthäus. Und mich fasziniert es, wie er gerade auf seine Zuhörerschaft eingeht. Erst Juden, jüdische Zeitgenossen des ersten Jahrhunderts. Lesen wir zusammen. Aber spät am Sabbat, in der Dämmerung des ersten Wochentages, kam Maria Magdalene und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Von den anderen Evangelisten sieht man, dass sie Jesus noch besser vorbereiten wollten. Sie waren beeilt in ihren Vorbereitungen seines Begräbnisses, weil sie das fertig machen mussten vor Anbruch des Sabbats. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel hernieder, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Ansehen war aber wie Blitz und sein Kleid weiß wie Schnee. Aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Kommt her. Seht die Stätte, wo der Herr gelegen hat. Geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell von der Gruft hinweg, mit Furcht und großer Freude, und liefen, es seinen Jüngern zu verkündigen. Als sie aber hingingen, es seinen Jüngern zu verkünden, siehe, da kam Jesus ihnen entgegen und sprach, sei gegrüßt. Sie aber traten herzu, umfassten seine Füße und warfen sich vor ihm nieder. Da spricht Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin, verkündigt meinen Brüdern, dass sie hingehen nach Galiläa und dort werden sie mich sehen. Während sie aber hingingen, siehe, da kamen einige der Wache in die Stadt und verkündigten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Und sie versammelten sich mit den Ältesten und hielten Rat, und sie gaben den Soldaten reichlich Geld und sagten, sprecht, Seine Jünger kamen bei Nacht und stahlen ihn, während wir schliefen. Und wenn dies dem Statthalter zu Ohren kommen sollte, so werden wir ihn beschwichtigen und machen, dass ihr ohne Sorge seid. Sie aber nahmen das Geld und taten, wie sie unterrichtet worden waren. Und diese Rede verbreiteten sich bei den Juden bis auf den heutigen Tag. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben in Himmel und auf Erde. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern oder lehret alle Nationen, indem ihr diese tauft in den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Wie gesagt, Matthäus malt uns zwei Versionen der Auferstehungsgeschichte vor Augen. Die Schilderung der Grabwächter und der Hohepriester und die der Apostel. Beide Gruppen von Menschen waren gewohnt, Befehle zu gehorchen. Diese sind die einzigen zwei Erklärungsversuche von dem leeren Grab, die irgendwie vernünftig sind. Entweder die Jünger haben den Leichnam gestohlen, oder Jesus ist tatsächlich leiblich auferstanden. Nur zwei Alternativen bleiben uns übrig. Und diese zwei Thesen waren die geläufigen Thesen zur Zeit des Matthäus. Die wurden unter dem Volk verbreitet. Er sagte, vielleicht 60, 65 nach Christus, als er geschrieben hat, vielleicht früher: Leute, ihr wisst diese Version. Die Version der Wächter. Der Leib ist nicht hier, sagen sie. Er ist gestohlen worden. Und die Jünger sagen: Nein, der Leib ist nicht hier. Er ist auferstanden. In Wirklichkeit, das sind die einzigen zwei vernünftige Alternativen. Und viel steht hier auf dem Spiel. Beachten wir, wie die hohen Priester und Pharisäer, wie die verantwortlichen Regierungsräte Jesus bezeichneten. Vers 63 von Kapitel 27. Jener Verführer sagte, als er noch lebte. Sie nehmen nicht einmal seinen Namen in den Mund. Jener Verführer. Und sichern wir den Grab, auf dass die letzte Verführung nicht ärger sein wird wie die erste. Und Freunde, ist es wahr. Wenn die leibliche Auferstehung Jesu Christi nicht stattfand, haben die religiösen Führer recht. Jesus war nichts anderes als ein Verführer und seine Apostel noch größere Verführer. Zu behaupten gegen das eigene Wissen, dass dieser leiblich auferstanden ist und dass er deswegen Gott ist und dass man deswegen ihm das Leben weiht und sich ihm ausliefert. Das zu verlangen von Menschen, wenn es nicht der Wahrheit ist, das sind die größten aller Verführer. Wem glaubst du heute Abend? Der römischen Wache und ihr Hintermänner? Oder die heilige Apostel des Herrn. Kapitel 28, Vers 11. Während einige der Wache hingingen in die Stadt, während die Frauen hingingen zu den Jüngern, war die Wache schon in der Stadt und waren dabei, das Ganze zu erzählen dem hohen Priester. Interessant ist es nicht wahr, dass der hohe Priester wusste von der Auferstehung Jesu, bevor die Jünger wussten. Bevor Petrus und Johannes ihr Lauf begonnen haben, zur Gruft, hat der hohe Priester schon begonnen mittels seiner Knechte das Sanhedrium zusammenzubringen, um sich diese Sache zu besehen. Die Vertuschungsaktion. Sie gingen hin und nahmen Zuflucht in dem hohen Priester. Das war ihre einzige Chance. Sie verließen ihr Posten. Das an sich ist eine strafbare Tat, eine furchtbare im römischen Heer. Pilatus hätte sie wegen ihrer Fahrlässigkeit hinrichten lassen. Der hohe Priester war ihre einzige Hoffnung. Und sie bezeugten den Erdbeben, der Erscheinung des Engels. Sie berichtete dem hohen Priester alles, was tat er. Glaubte er? Er hat gesagt, komm runter vom Kreuz, wir wollen an dich glauben. Jetzt tut der Herr ein viel größeres Wunder und Ungläubigen sind die Zeugen davon. Und die religiöse Führung erkennt es nicht an, denn es ging ihnen um ihren Einfluss über das Volk, nicht um die Wahrheit. Dann findet die Einberufung des Hohen Rates statt und ihre Sitzung. Sie hielten Rat, das ist ein sehr offizieller Begriff in diesem Text. Es war eine formelle Sitzung des Sanhedriums. Und sie fassten einen dreifachen Beschluss. Erstens, Schmiergeld an die Soldaten. Auf dass die Soldaten ihre Version der Geschichte erzählen, nämlich, dass ein Gerücht im Umlauf gebracht wird, nämlich, dass sie schliefen. Und während sie schliefen, kamen die Jünger, um den Leib des Herrn zu stehlen. Drittens, Pilatus würden sie erpressen, wenn es so sein musste, um die Soldaten in Schutz zu nehmen, ihr Stern zeigen. Nur ein schlechter Bericht in Richtung Kaiser Tiberius, das hätte gereicht. Sie hatten schon erlebt bei der Kreuzigung des Herrn oder bei seinem öffentlichen Prozess, dass sie brauchen nur mit Pilatus reden über seine Beziehung zum römischen Kaiser und er macht alles, was sie wollen. Wichtig ist es hier zu betonen, dass Matthäus irgendwie redet hier zu seinen ursprünglichen jüdischen Lesern. Leute mit genauerem Erkenntnis dieser ganzen Dinge. Er sagt nichts anderes als Leute, wenn ihr dieses Buch lest und jetzt seid ihr zum Ende von 28 Kapitel, ihr wisst, dass diese Dinge bekannt sind. Dieser Gerücht herrscht unter dem jüdischen Volk im Moment, dass die Jünger des Herrn seinen Leichnam gestohlen haben. So viel wisst ihr. Glaubt ihr das? Glaubt ihr zum Beispiel, dass es den 11 Jüngern überhaupt möglich war, den Leichnam zu stehlen? Es ist psychologisch unmöglich. Matthäus sagt nichts anderes in seinem Evangelium. Schaut mal, als Jesus in die Zwickmühle kam, flohen wir wie Ratten von einem sinkenden Schiff. Man hat nur Fußsohlen und Ellenbogen gesehen und Staub. Sie waren unterwegs, Leute. Und jetzt auf einmal 11 Jünger mit 2 oder 3 Schwertern werden kommen, tapfere Männer und 6 römische Soldaten irgendwie überlauern und den Leichnam, der in ihr Gewalt war, wegstehlen. Glaubst du das wirklich? Glaubst du, will Matthäus wissen von seinem Leser des ersten Jahrhunderts, glaubst du wirklich, während die Soldaten schliefen, kamen die Jünger und nahmen den Leichnam? Übrigens, wie wissen die Soldaten, wer es war, der den Leichnam gestohlen hat, wenn sie geschlafen haben während der Sache? Glaubst du das? Stell dir vor, was für eine blöde Geschichte überall zu erzählen. Während wir schliefen, kamen diese Männer. Und sie haben das gestohlen. Na, wie sollen sie das wissen, wer das gestohlen hat? Glaubt ihr, liebe Leser, dass diese Soldaten alle 6 auf ihrem Posten schliefen? in der Armee, das letzte Jahr meiner Armeekarriere, war ich Unteroffizier. Und ich hätte gerne einen Soldaten unter meinem Befehl gefunden, schlafen auf seinem Wachposten. Ich hätte ihn wirklich sekiert. Ich war manchmal böse damals. Oder ich hätte seinen Namen gegeben an seinen Offizier und er hätte viel größere Schwierigkeiten gehabt. Besonders, weil ich stationiert war in Frankfurt am Main, als Ulrike Meinhof unterwegs war mit ihren Bomben und so weiter. Schlafen auf deinem Posten. Das hätte das Leben jedes römischen Soldaten gekostet. Eigentlich teilte das römische Heer seine Nacht in vier Wachteilen ein. 2 bis 3 Stunden, je nachdem wie lang die Nacht ist. Alle 12 bis 16 Soldaten schliefen auf einmal. Freunde, 2 bis 3 Stunden ist nicht zu lang aufzubleiben, wenn du weißt, dass dein Leben genommen wird und dass alle Soldaten in der ganzen Wache umgebracht werden, wenn einer von euch beim Schlaf ertappt wird. Ich kann mir vorstellen, sie haben wirklich mit dem Speerspitze einander wach gehalten. Stell dir vor, jemand einschläft und der Offizier kommt vorbei. Gut, dass wir diese Regelung nicht haben in unserem Vortrag heute Abend. Und diese tapferen Jünger kamen, schliegen daher, haben den großen Stein weggewälzt und niemand hat etwas gehört davon. Die Grabtücher so gestellt, als ob der Herr übernatürliche Weise aufgestanden ist. Das war wirklich ein apostolischer Elitkommando, oder? Der sowas anstellen könnte. Glaubst du das, will Matthäus wissen? Beachte hier, wie er diese Vertuschaktion benutzt und ganz sachlich erklärt, was die Burschen angestellt haben. Und das ist einer der besten Argumente für eine leibliche Auferstehung. Johannes will etwas anderes wissen. Matthäus will wissen, ob du oder wie du die apostolische Zeugen einschätzt. Sind sie glaubwürdig oder unglaubwürdig? Waren die Apostel schlaue Männer, absichtliche Verführer? Naja, wenn das der Fall war, wie erklären wir die Tatsache, dass ihr Einfluss das ganze römische Reich erneuerte? Moralisch gesehen. Waren diese Männer im Herzen Lügner? Sie gingen hinaus in die ganze Welt und predigten die Auferstehung. Und alle diese 11 außer einem bezahlte für sein Zeugnis mit seinem eigenen Märtyrertod. Bist du bereit zu sterben für eine Lüge? Ja, viele sterben für eine Lüge. Viele starben für Nationalsozialismus, für Führer und Vaterland. Und das war eine Lüge. Aber bist du bereit zu sterben für deine Lüge? Wenn du die Lüge ausschnappst und dann du bist bereit dafür zu sterben, nicht einmal die Apostel waren so dumm. Während ihre Bekehrten, die Leute, die sie zum Glauben führten, gepeinigt wurden und umgebracht wurden, haben diese Augenzeugen das alles beobachtet, während eine Lüge nagt an ihrem Herzen. 3,5 Jahre weilten sie mit verkörperter Wahrheit. Einer, der sich nicht davor scheute, die Wahrheit zu sagen, koste es, was es wolle. Und auf einmal sind ein paar Tage weg von der Szene und auf einmal bauen sie das ganze Christentum auf eine absichtliche Lüge. Wie schätzt du die Apostel ein? Das ist eine sehr riskante Behauptung. Du sagst aber, naja, absichtliche Lüge, das würde ich nicht sagen, aber vielleicht ein bisschen leichtgläubig. Weißt du, damals haben Leute vieles nicht verstanden und sie waren ganz leichtgläubig. Lesen wir, was Matthäus selber sagt in Kapitel 28, Vers 17. Als der Herr ihnen erschien in Galiläa, als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. So leicht gläubig waren sie nicht. Einige aber zweifelten, obwohl der Herr Jesus ihnen die alttestamentliche Prophezeiung seines Todes und Auferstehung vor Augen führte. Einige zweifelten, obwohl der Herr wiederholt betont hat, ich werde sterben durch die Hände dieser gottlosen Männer und 3 Tage später werde ich auferweckt werden. Und einige zweifelten, obwohl das Grab leer stand. Und einige zweifelten, trotz der Auferstehungsberichte der Frauen, die Zeuginnen, die kamen und sagten, wir sahen ihn, wir redeten mit ihm und das Grab ist leer. Ihre Reaktion war laut Lukas, die Weiberleute erzählen Märchen, haben sie gesagt. Einige zweifelten, trotz der Erscheinung des Herrn selbst. Er redete mit ihnen. Es war der Herr. Aber sie zweifelten, sie konnten ihre eigenen Augen nicht glauben. Thomas sagte, er wollte sogar mit seinen Fingern fahren in die Wundmale des Herrn, in seine Hände, in seine Füße. Und seine Hand reichen in diesen riesen Riss in seiner Seite. Er zweifelte. Wer hat das gehört? Er sagte das hinter verschlossenen Türen. Niemand war da. Einige Tage später stand einer vor ihm und zeigte ihm seine Wunden und sagte, Friede euch! Und Thomas, komm her. Thomas, habe ich dich richtig verstanden? Möchtest du deine Finger reichen in meine Wunde? Und hier ist meine Seite. Willst du mit deiner Hand? Er sagte, sehet und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Einige zweifelten. Sie waren nicht leichtgläubig. Und ich bin aber froh, dass sie nicht leichtgläubig waren. Ich bin aber froh, dass ich nicht Opfer bin von apostolischen Leichtgläubigkeit. Ich bin froh, dass Skeptiker am Werk waren. Skeptische Augenzeugen des auferstandenen Herrn. Denn ein bisschen gesunde Skepsis ist recht gesund, nicht wahr? Heute Abend durfte ich euch einladen, kommt her, seht die Stätte, wo der Herr gelegen hat. Er ist nicht hier, er ist gestohlen. Das ist eine Version. Glaubst du das? Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hatte. Das ist die andere Version. Was glaubst du? Und wenn er wirklich auferstanden ist, welche Konsequenzen bringt das für dein Leben? Wir reden hier nicht über ein interessantes historisches Ereignis. Wie wäre die Weltgeschichte gewesen, wenn Wellington Napoleon in Waterloo nicht besiegt hätte? Oder war das wirklich Hitler und Eva von Braun im Bunker in Berlin? Oder ist er irgendwo in Brasilien heute? Wir reden nicht über solche Fragen. Wir reden über ein Ereignis, wo es behauptet wird, dass der ewige Gott Mensch geworden ist, lebte wie wir, starb stellvertretend für unsere Sünden, ging freiwillig in den Tod, um einen Weg zu ermöglichen, dass Gott uns retten könnte von Schuld und Sünde. Und dann erschien er einmal vor 500 Menschen und stellte sich als lebendig dar nachher. Überleg mal das. Als Paulus geschrieben hat, 1. Korintherbrief, das war eine der ersten neutestamentlichen Bücher. Manche meinen, es ist das älteste Buch der Bibel. Geschrieben, nicht einmal 2 Jahrzehnte nach der Auferstehung des Herrn. 17 Jahre später. Und er sagt, er erschien vor 500 Menschen und viele von ihnen leben heute noch und können Zeugnis geben. Es war offen. Und er ist gestorben für mich. Welche Auswirkungen soll das haben auf mein Leben? Darf ich dich wiederum an das apostolische Glaubensbekenntnis erinnern? Ich glaube an Gott, den allmächtigen Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen einzigen Sohn, unseren Herrn. Er ist empfangen worden vom Heiligen Geist, geboren aus Maria der Jungfrau. Er hat gelitten unter Pontius Pilatus, ist gekreuzigt worden, ist gestorben, ist begraben worden, ist niedergestiegen zu denen in der Unterwelt. Er ist am dritten Tag wieder erstanden von den Toten. Er ist auferstanden zum Himmel, sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Er wird wiederkommen, von dort zu richten die Lebendigen und die Toten. Das ist, warum mein Religionslehrer-Freund sagte, Scheiße. Denn das muss er glauben beruflich. Und er glaubt es nicht. Ich möchte dich fragen, glaubst du das? Auch an Jesus Christus, seinen einzigen Sohn, unseren Herrn. Ist er dein Herr heute Abend? Die Apostel verkündigten seine Auferstehung bei jedem Anlass. Das war ihr großer Trumpf, den sie gespielt haben. Und damit haben sie immer wieder Folgendes bewiesen. Er kommt zurück, er ist der Richter. Und seine leibliche Auferstehung ist der Erweis, dass er Gott selbst Mensch geworden ist. Er ist Gott. Mit Kraft erwiesen als Sohn Gottes, schreibt Paulus, durch Totenauferstehung. Sind das bloße Worte oder ist das Wirklichkeit? Und wenn er Gott ist und für dich gestorben ist, welche Folgen hat das für dein Leben 19 Jahrhunderte später? Es heißt erstens, dass alles, was er sagte, wahr ist. Alles, was er sagt über Leben und über Gott und über dich. Und ich habe den Eindruck in meinen Vorträgen, obwohl, ich meine, der Herr hat durch einen Esel geredet in der Bibel, er kann auch reden durch mich, dass dieser lebendige Auferstandene doch geredet hat durch seinen Knecht zu manchen Herzen. Und ihr habt das irgendwie ansatzmäßig gefunden oder empfunden, was Thomas empfunden hat, als der Auferstandene vor ihm stand. Er kennt mich. Er kennt meine Gedanken. Er hört meine geheimen Worte. Er kennt mich. Ich weiß nicht, ob du das empfunden hast, als wir geredet haben über die Bergpredigt, aber das habe ich empfunden, als ich die Bergpredigt vorgelesen habe an dem Abend. Er kennt mich. Er weiß, wer ich bin, was in meinem Herzen sich bewegt. In meinem Leben ist es so, in den letzten Jahren ist es so, als ob einer dirigiert Dinge von einem unsichtbaren Winkel. Er leitet, er führt, er spricht. Er durchschaut mich wie ein Fensterscheibe. Und er liebt mich. Er ist auferstanden. Erlebt. Und wenn er auferstanden ist und erlebt, welche Folgen, frage ich wiederum, hat das für uns? Schau Vers 17 an. Als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, wie die Frauen vorher getan haben. Und sie hörten diese Worte: Mir ist alle Gewalt gegeben in Himmel und auf Erden. Und dann bekamen sie ein Befehl. Ihr Leben kam unter dem Befehlsgewalt dieses Mannes, dieses Auferstandenen, der alle Gewalt hat in Himmel und auf Erden, denn jetzt sitzt er zur Rechten, wie wir gelesen haben, zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Er sitzt auf der Schaltstelle des Universums. Paulus sagt es so. Die Liebe des Christus drängt mich und zwingt mich zu diesem Urteil. Wenn einer für alle gestorben ist, somit ist der Schatten des Todes, hat der Schatten des Todes ist auf alle geworfen worden. Und er ist gestorben und wieder auferweckt worden, auf dass wir nicht mehr uns selbst leben, sondern dass wir dem leben, der für uns gestorben und auferweckt worden ist. Er stand und führte sein Leben im Schatten eines Kreuzes und führte sein Leben im Hinblick auf die Wirklichkeit, dass Gott nicht tot ist, ist nicht versteckt in einem Tabernakel irgendwo, in einem Kirchengebäude. Gott lebt, Jesus ist auferstanden und hat alle Gewalt. Und er verdiente das Recht, auch über mich zu verfügen. Als Thomas mit dem Herrn konfrontiert wurde in seiner Auferstehung, warf er sich auch zu seinen Füßen und bekannte Folgendes: O mein Herr und mein Gott. Und das ist, was wir sagten schon am zweiten Abend. Ich wiederhole nur heute Abend. Was soll unsere Reaktion sein auf diesem? Wir zitieren Römerbrief. Unsere Reaktion, unsere Antwort auf seine Auferstehung ist nicht weit weg und schwierig. Es ist so nah, sagt der Apostel, so nah wie dein Mund und dein Herz. Näher könnte es nicht sein. Wenn es eine Schlange wäre, hätte es dir längst gebissen. Die Lösung ist so nah, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und mit deinem Herzen glauben wirst, dass er aus den Toten auferweckt ist, dann wirst du gerettet werden. Bist du bereit zu bekennen mit deinem Mund die Wirklichkeit, die du beherzigen willst, dass Jesus dein Herr ist, der alle Gewalt hat auf Himmel und in Himmel und auf Erden. Bist du bereit, ihn zu bekennen als derjenige, der die Gewalt hat über dein Leben? Bist du bereit, anders gesagt, von dem Thron deines Lebens abzudanken? Bist du bereit, herunterzukommen von dem Thron deines Lebens und ihn zu krönen als König und Herr deines Lebens? Bist du bereit, und nicht nur bildlich gesagt, bist du bereit, dich niederzuwerfen vor ihm und ihn zu bekennen als deinen Herrn und deinen Gott? Es geht nicht um eine Kirche hier. Es geht nicht um meine Kirche, deine Kirche. Es geht um den Herrn Jesus Christus selbst. Bist du bereit, seine Herrschaft über dein Leben anzuerkennen? Wer regiert in dein Leben? Schaltest und waltest du? Dann wirst du früher oder später die Wahrheit, dich von der Wahrheit lossagen müssen, wie diese Hohepriester. Weil sie auf dem Thron bleiben wollten, ihre Macht behalten wollten, ihre Vorherrschaft und Vorzugsstellung über das Volk. Diese Männer waren bereit, alles zu leugnen und die größte Lügen im Namen Gottes zu verbreiten. Weil es ging darum, dass sie bleiben dort, wo sie sein wollten. Auf dem Thron. Aber was glaubst du? Das will Matthäus wissen. Das will ich wissen. Wichtiger noch. Das will Gott wissen heute Abend. Was ist deine Antwort darauf, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist und dass er leiblich aus den Toten herausgerissen wurde als er weiß seine Gottheit, als er weiß seines Rechtes über uns. Was ist deine Antwort? Ich will beten. Wenn du das empfindest, was ich bete, dann fühle dich ganz frei, in deinem eigenen Herzen mitzubeten, wenn es ausdrückt, was du Gott sagen willst. Oh Gott, ich bin beeindruckt wiederum heute Abend von einem Geschichtsereignis, das mehr ist als ein Geschichtsereignis. Ich bin beeindruckt von dem göttlichen Zeugnis dessen, wer du bist, Herr Jesus, mein Herr und mein Gott. Ich habe nur zwei Alternativen im Leben, und eine ist heißt die Wahrheit und die andere heißt die Lüge. Die eine heißt, Jesus lebt. Der andere heißt, er ist tot oder es ist überhaupt nicht aktuell, es berührt mich nicht und das ist schlimmer. Und du hast vor mir gelegt das Leben und den Tod. Ob ich an dich glauben will und in deinem Namen ewiges Leben bekommen, wie wir gesagt haben heute Abend, gerettet werden von Schuld, oder ob ich noch weiterleben will in meiner Sünde, unterwegs zu einer Ewigkeit ohne Gott. Oh Gott, ich habe Leben gewählt, nicht Tod. Auferstehung, nicht Gericht. Und ich bete für meine Zuhörer heute Abend, dass sie das Leben wählen. Oh Gott, ganz bewusst, ich bekenne Jesus Christus als mein Herr. Ich glaube an Jesus Christus, der einzige Sohn des Vaters, unseren Herrn. Von einer Jungfrau geboren durch den Heiligen Geist, gekreuzigt und leiblich 3 Tage später auferstanden. Ich glaube, Herr Jesus, dass du sitzt zur Rechten Gottes und dass du bald kommst, um diese Welt zu richten und die Gerechten zu belohnen. Ich glaube, Herr Jesus, an dich und ganz bewusst, ich weihe dir mein Leben.